Ich bin der Stefan und Vater einer dreijährigen Tochter namens Toni.
Ich bin Florian und bin der Vater einer dreijährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Bist du bereit?
Check 1, 2.
Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Mir gegenüber sitzt der Vater oder der Kater, auf jeden Fall der Florian.
Hello, hello, hello.
Wir reden heute über neue Männlichkeit oder was es überhaupt heißt, im Jahr 2025 ein Mann zu sein oder männlich. Grund ist, es ist im Magazin Woman ein Artikel erschienen, der heißt Mann um Mann, Männer und ihre Gefühle. Es ist kompliziert. Und da kommt auch vor der Vater und der Kater. Und wir erzählen ein bisschen was, wie das für uns so ist als Väter und Gefühle. Und da ist auch eine super Bildgeschichte, eine Bildserie in dem Artikel vom Valeri Poshtarov, einem bulgarischen Fotografen, der hat über 500 Fotos gemacht von Vätern und ihren Söhnen, die schon alle älter sind und die sich an der Hand halten und Händchen halten. Florian, wann hast du das letzte Mal mit dem Vater Händchen gehalten?
Oh, boah, das ist eigentlich ein ziemlich toughes letztes Bild, aber es gibt da halt noch eine einzige Speicherung, an die ich mich erinnern kann, wo ich wirklich meinem Vater die Hand gehalten habe. Das war beim Begräbnis von meiner Mutter beim Vater Unser singen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, was du erwartet hättest. Also, aber das ist, glaube ich, wirklich meine einzige Erinnerung, dass ich so Händchen haltend mit meinem Vater irgendwo herumgestanden bin.
Und wie hat sich das angefühlt?
Also, deswegen, glaube ich, hat sich so eingebrannt, oder deswegen kann ich mich auch so sofort klar dran erinnern, weil es ist halt einfach ein weirdes Gefühl. Also, es ist irgendwie so, ja, Vater und ihre Söhne, irgendwie war das eigenartig und ein bisschen, also unangenehm.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich diese Fotos in dem Artikel mir angeschaut habe, die ja, finde ich, alle sehr schön ausschauen, weil da ist so eine gewisse Nähe da, wie mir das gehen würde.
Ja, das wäre meine Frage nämlich auch an dich. Hast du eine gespeicherte Erinnerung, dass du mit deinem Vater Händchen hältst?
Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals mit meinem Vater Händchen gehalten hätte. Ich habe dann darüber nachgedacht, wie wir das so überhaupt machen, so körperlich unter Männern. Und ich habe, glaube ich, vor 10, 15 Jahren angefangen, wenn ich meinen Vater dann wieder sehe, wenn ich zu meinen Eltern nach Fürstenfeld komme oder wenn wir uns sonst wo treffen, ihn zu umarmen, aber das ist eher dann immer so ein Buddy, auf die Schulterklopfer,
Hacker. So ein Hack, halt so ein Bro-Hack mit dem Papa, ja.
Genau, das ist, glaube ich, das Maximum. Es fühlt sich dann nicht besonders nahe oder zärtlich oder so an, aber es ist zumindest ein Schritt nach vorne gewesen zum sozusagen Handshake und da Servus, schön, dass du da bist.
Ja, du bist eh schon recht weit. Also ich tue mich mit solchen Gesten noch immer ein bisschen schwer. Ich versuche es immer wieder, aber Papa und ich erreichen immer wieder den Punkt, wo man sagt, ich glaube, das lassen wir jetzt lieber wieder.
Wenn du sagst, lassen wir das wieder, sozusagen die Beziehung zu deinem Vater, das schwierige Verhältnis, was ich da raushöre, was du schon ein paar Mal erwähnt hast. Was macht denn für die, das ist heute unser Thema und das ist ja das Thema des Artikels, zu dem wir was sagen über Mann um Mann, neue Männlichkeit, einen modernen Mann aus. Du erzählst ja in der Geschichte auch, wie du das so siehst.
Ja, ich meine, da kommt meine Variante vor und bei der möchte ich auch bleiben, dass das jetzt so meine Vorstellung von dem Ganzen ist. Also ich finde schon, dass Mann kocht, putzt, kann rosa Kleidung tragen, sich die Zehennägel lackieren lassen von seiner Tochter, mit dem Kind Ballett tanzen, seiner Frau, wenn sie auf der Leiter steht, die Leiter halten und wenn sie die Mauer spachtelt und ganz nebenbei ein bisschen Bobschi grapschen. Und ja, man merkt, man landet da halt sofort in Klischees, also ein bisschen aufgebrochenen Klischees, aber ich glaube, dass das bei mir recht gut durchgerührt ist und, aber wie schon gesagt, meine Form von Männlichkeit ist. Also ich wünsche mir noch immer eine Schürze für die Küche, wo draufsteht, in meiner Küche sind Frauen nicht erlaubt. Da weiß ich auch nicht, ist das jetzt irgendwie so feministisch oder Vollproll, ich weiß es nicht.
Deine Welt schwankt zwischen Feminismus und Vollproleten-Dasein.
Naja, das ist da, wo ich herkomme und da, wo ich mich hinbewege, ist halt nicht das Gleiche. Also das Gute ist ja im Leben, man kann sich bewegen, also damit meine ich jetzt nicht geografisch, sondern auch geistig. Und ich glaube schon, dass ich in einem Umfeld geprägt wurde, das halt eher patriarchatisch geprägt ist und wo halt männlich heißt männlich und da ist Adrenalin, Testosteron und so weiter damit verbunden und sicher nicht der, der mit seiner Tochter Ballett tanzt. Und deswegen glaube ich, die Frage mit Ja zu beantworten müssen. Na lieber Stefan, ich würde die Frage auch gern jetzt retournieren. Wie schaut es denn bei dir mit neuer Männlichkeit oder deiner Männlichkeit aus, dein Männlichkeitsbild?
Ja, gut schaut's aus, was immer das jetzt heißt. Also ich habe ja da, als da die für den Artikel uns gefragt haben, was ist denn für euch ein moderner Mann und so, habe ich das erste Mal so richtig, glaube ich, drüber nachgedacht, um das irgendwie fassen zu können. Und dass das bei mir sich schon mit dem Vatersein geändert hat oder überhaupt erst wirklich zu angefangen hat, wer bin ich eigentlich als Mensch, als Mann, als Partner, als Vater. Und ich bin zu nicht allzu einer abschließenden irgendwie Erkenntnis gekommen. Ich merke nur so die letzten Jahre, was für mich immer wichtiger geworden ist, dass der moderne Mann sich nicht über die Arbeit in erster Linie definiert. Das ist für mich irgendwie so.
Schon wieder so schlau. Ja. Ich krall da wieder aus dem Prolleck und der Stefan kommt wieder hochsauber aus dem wissenschaftlichen, gedanklichen. Ja, passt.
Aber das ist ja das Schöne an uns. Wir decken wirklich dann, versuchen alles abzudecken. Ich habe die Studien irgendwo aufgeschnappt und du sozusagen hast die Sachen von der Straße, ja, wirklich, also von der Stinazer Straße noch dazu im Burgenland aufgeschnappt, wo er dann wirklich alles.
Viel, viel wichtigere Quelle. Insta-Reels, also Doktor Instagram oder wie das alles jetzt heißt. Dr. Google, glaube ich, googeln tue ich nichts mehr, aber Reels klären dich über alles im Leben auf.
Ja, aber das ist so das Zentrale, was ich irgendwie sagen kann, weil ich merke das dann schon, wenn ich jetzt so Leute reden höre oder Interviews lese von bekannten Leuten, die reden über Leben, wenn sie Eltern geworden sind oder Mütter oder Väter, vor allem Väter natürlich, und sie reden so viel über Arbeit, ja, also Workaholic. Denke ich mir immer, also das Leben würde ich auf keinen Fall leben wollen, weil ich mir dann klar ist, dann hätte ich keine Zeit für mein Kind, die Beziehung für mich auch nicht und das geht sich einfach nicht aus. Deshalb habe ich das Gefühl, das ist so für mich ein wesentlicher Teil des Mannseins für mich oder Vaterseins, dass sich nicht alles um die Arbeit dreht und das so meine Identität ist.
Ja, vielleicht ist das bei uns auch gar nicht so ein Thema, weil wir ja die gleiche Arbeit haben, im gleichen Arbeitsplatz, mit einer Tür getrennt, die nicht immer zu ist. Vielleicht war sie das so. Wir definieren uns sehr viel über die Arbeit, aber wir sind auch ein Team und arbeiten zusammen und promoten uns da. Vielleicht ist mir deswegen der Gedanke nicht gekommen. So, jetzt habe ich mich ausgeredet.
Aber über das Thema reden wir heute mit einem Gast, mit Benjamin Wagner, Psychotherapeut. Und er kommt nämlich auch in dem Artikel Mann um Mann im Woman-Magazin vor und redet ein bisschen darüber, wie er das beruflich wahrnimmt, Männlichkeit, weil er hat da auch eine Männergruppe, wo er Männer regelmäßig trifft, alle 2 Wochen. Und die über, ja, ich weiß auch nicht genau, über was sie reden, das werden wir ihn nachher fragen, über ihr Leben, über das Männerdasein und wahrscheinlich die Herausforderungen, die Schwierigkeiten. Die Frage ist immer, wie zeigt sich das Männerbild im Jahr 2025? Neue Männlichkeit, was wir darüber gesprochen haben, fürsorglich sein. Du hast vorhin aufgezählt, kochen, putzen fürs Kind, in der Beziehung. Und gleichzeitig habe ich dann immer nur das Gefühl, wenn ich so durch die Medien so blicke, frage ich mich immer, wie leicht oder schwer ist es denn wirklich so, diese neue Männlichkeit da leben zu können oder dafür einstehen zu können oder sie das auch zu trauen, weil die Bilder, die man so sieht, sind ja schon großteils noch andere. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder so eine Geschichte gelesen über Tinder, Daten auf Tinder, dass es offensichtlich auf Tinder jetzt so einen Filter gibt, dass man gewisse Mindestgröße haben muss als Mann, dass man überhaupt in Frage kommt und alle Männer, die drunter sind, unter 1,70 oder so, fallen irgendwie raus. und haben dann irgendwie viel weniger Chancen, irgendjemanden kennenzulernen. Und da gab es eine Studie von einer amerikanischen Uni, dass 80% aller Frauen sich wünschen, oder mehr sogar noch, sich wünschen, ihr Partner, ihr Mann soll mindestens 5 bis 15 Zentimeter größer sein als sie. Also diese Vorstellung, mein Harvey, mein Mann, der Vater meiner Kinder vielleicht, soll auf alle Fälle größer sein, wahrscheinlich auch noch stärker. Und so, also diese Bilder gibt es ja nach wie vor. Und gleichzeitig, das heißt neue Männlichkeit, die fürsorglich sein und. Also irgendwie ist das schwierig, ich glaube, das verwirrt auch viele Männer. Und dann, wenn man sich die Medien anschaut, ja, wer kommt da überall vor? Trump, Putin, Netanyahu, also alles so weit entfernt von neuer Männlichkeit, sondern nur retro, aber die ja offensichtlich gewählt wurden von Leuten oder sie zumindest in machtvolle Positionen nach oben geboxt haben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, oder ich merke es dann bei mir, okay, also das sind sozusagen die Leaders of the World teilweise, die mit dem fürsorglich sein und auch mal Gefühle der Schwäche oder der Überforderung zeigen zu können, gar nichts zu tun haben. Mhm. Und an was soll man sich denn orientieren?
Naja, ich finde ja, dass ja jetzt im Jahr 2025 eben diese zwei Formen von Männlichkeit auftauchen. Eben das, was Trump, Putin und Co. repräsentieren. Dieses, der Supermann, stark und reich und potent und dann die andere Seite, die halt eben diese gefühlvolle Seite zeigt, weil ich muss sagen, das erste Mal, dass ich das Wort neue Männlichkeit gehört habe, das muss so in den 2000er Jahren gewesen sein, als eine isländische Band namens Sigur Rós gerade so die Runde gemacht hat und die Musik war halt, ich nenne sie mal letzte Mal so, Popmusik mit Wahlgesang, also total filigraner Oberton, Kopfstimme, Gesang, auf den Gitarren wurde mit Geigenbogen gestrichen, also es war alles langgezogen, langsam, super filigran und sensitiv und super gefühlvoll. Und mir kommt vor, diese zwei Positionen existieren gerade gleichzeitig in dieser, nenne ich mal, Medienwelt oder Social Media Welt, um die gerade gerungen wird. Also die einen, die halt damit total brechen wollen und diese gefühlvolle neue Männlichkeit. Und dann halt die Oldschool-Variante mit Superpotento, Maximus, Mano.
Ja, und wie es den modernen Männern, den Männern überhaupt damit geht, fragen wir am besten jetzt mal den Benjamin, der als Psychotherapeut sie damit beschäftigt und mit seiner Männerrunde regelmäßig damit zu tun hat. Rufen wir den Benjamin mal an.
Machen wir das.
Ja, hallo.
Servus Benjamin, hallo, Stefan ist da. Grüß dich.
Servus, grüß dich. Grüß euch.
Und Florian ist auch da. Servus, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Benjamin, super, dass du Zeit hast, mit uns über neue Männlichkeit heute zu sprechen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, auch über diesen Woman-Artikel, in dem wir ein bisschen was sagen, kluge Dinge übers Vatersein und Gefühle und neue Männlichkeit. Und du kommst da auch vor. Dann haben wir gedacht, dann rufen wir die mal an und fragen dich einmal, was es so mit neuer Männlichkeit auf sich hat, weil du bist Psychotherapeut und hast auch eine Männergruppe und eine Plattform, die heißt Mannsbilder. Und möchtest du uns mal kurz erzählen, was du so da machst mit dieser Männergruppe und als Psychotherapeut mit Männlichkeit und was so deine Themen sind?
Ja, gern, genau. Also mein Name ist Benjamin Wagner, ich bin, wie du es schon angekündigt hast, Psychotherapeut. Mein Ursprungsberuf ist Sozialpädagoge. Ich arbeite jetzt schon seit 4, 5 Jahren in freier Praxis. Und mein Arbeitsschwerpunkt sind sozusagen Männer. Ich sage aber auch gleich dazu, ich habe auch Frauen und auch Transpersonen und Non-Binary People bei mir in Therapie. Aber so schon so 60-70% der Klienten sind Männer. Und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Matthias Czarnet, der ist auch Psychotherapeut, eine Männergruppe ins Leben gerufen. Die heißt eben Mannsbilder. Bilder mit UI, also so wie das Englische zu Bild. Und da treffen wir uns Es ist eine Jahresgruppe und da treffen wir uns mit den Teilnehmern 14-tägig für 3 Stunden und unterhalten uns über Männerthemen, was auch immer das sein soll. Das sind aber manchmal sehr individuelle Anliegen und wir machen das jetzt aber schon bald das 5. Jahr, also schon die 5. Gruppe, und es zeigt sich, dass es schon so Anliegen gibt. Das sind so die Klassiker, die mit denen nahezu jeder Teilnehmer in die Gruppe kommt.
Und du bist auch Vater? Du bist Vater einer einjährigen Tochter und schläfst momentan wenig.
Ja, genau. Ich schlafe eher wenig und trotzdem bereichert mich das Vatersein schon sehr.
Wir würden jetzt auch gerne dann zu den Fragen kommen, die wir an dich haben. Also wir haben uns den Bericht natürlich gut durchgelesen. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir dich angerufen haben, schon ein bisschen darüber gesprochen, wie neue Männlichkeit sich heute definiert, dass es aus unserem Gefühl her so aussieht, dass es zwei große Parteien gibt, die das repräsentieren. Die einen nennen wir jetzt das Eck Putin, Trump und Co., wo neue Männlichkeit noch immer an Stärke und Testosteron und Power gebunden ist. Und die andere Variante, eine woke Gesellschaft, die ein Mann, der Gefühle zeigen kann, hervorgebracht hat. So, und da dazwischen würden wir uns gerne jetzt mit dir ein bisschen unterhalten. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren ein Meme gesehen, wo eine Frau Richtung Himmel betet und Gott anruft: Schick mir doch bitte einen gefühlvollen, verständnisvollen, liebendenvollen Mann. Und Gott antwortet darauf: Ja, habe ich doch, aber du wolltest ihn nur als Freund. Das ist jetzt nicht die Frage, das ist nur die Anlehnung jetzt einmal das. Und ich möchte jetzt mit dem Beispiel von mir und meiner Freundin kommen. Also ich habe schon sehr oft das Gefühl, dass wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einen totalen schwachen Moment habe und irgendwie zu ihr komme und irgendwie versuche, da meinen Pep-Talk zu bekommen oder so, dass man dann schon noch sehr oft in dieser in einem Klischee landet, so reiß die Zaumgebiete, steh grad, so, dass man da diese sensitive Seite eigentlich, dass man sich mit der schwer tut eigentlich als Mann. Und meine Frage ist jetzt so, die würde ich ja auch gerne auch an Frau stellen, aber jetzt finde ich es einmal interessant, dich da damit zu befragen. Wie können Frauen mit dem überhaupt umgehen, dass Männer dann wirklich Gefühle zeigen oder auch Schwäche zeigen? Weil ich habe jetzt in meiner kleinen Welt halt schon oft das Problem, dass es noch immer nicht ganz gewünscht oder akzeptiert ist, dass man auch schwach sein darf als Mann und nicht halt gerade steht, sondern auch knicken kann.
Ja, da glaube ich, kann ich dir mal vorsichtig zustimmen in der Analyse. Ich glaube schon, dass auch Frauen patriarchal sozusagen sozialisiert werden und auch Frauen gewisse Männerbilder in sich tragen und gewisse Muster, mit denen sie aufgewachsen sind, dann auch mit in neue Partnerschaften mit reinbringen. Und gleichzeitig gibt es aber den Wunsch, Partnerschaft, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur der Wunsch von vielen Frauen, sondern auch von vielen Männern, gleich berechtigter zu leben. Mhm. Auch gleichberechtigter dahingehend zu leben, dass es, glaube ich, auch, oder das glaube ich nicht, das weiß ich, vielen Männern auch ein Anliegen ist, eben nicht nur in dieser Versorger- und Ernährerrolle und irgendwie zu landen, nicht allein dafür verantwortlich sein zu müssen, dass das Geld nach Hause kommt. Da hat sich ja vieles getan, ich sage mal in den letzten 60 bis 70 Jahren in unserer Gesellschaft. Die allermeisten Frauen arbeiten auch wenn es immer noch so ist, dass viele der Frauen Teilzeit arbeiten, während die Väter dann immer noch Vollzeit arbeiten. Aber ich glaube, da ist einiges im Umbruch gesellschaftlich die letzten 60, 70 Jahre. Und die Geschlechterbilder, also die Vorstellung, wie ein Mann zu sein hat, das hinkt da ein bisschen hinterher. Also ich glaube, das sind so Strukturen, die brauchen mehr Zeit, bis sich da was verändert. Und was mir schon auch nochmal auffällt, wenn man jetzt so Kontext Kinder vielleicht anschaut, mein Gefühl ist so diese binäre Einteilung in Blau für Buben und Rosarot für Mädchen, das hat in den letzten Jahren wieder ein bisschen zugenommen. Also irgendwie, mein Eindruck ist, da waren wir schon mal weiter im Sinne von egalitärer unterwegs. Auch so dieser Trend mit Gender-Reveal-Partys und so, also da wird alles sehr binär gedacht und da kommen dann gleich auch so Geschlechtszuschreibungen schon mit, während das Kind noch nicht mal auf der Welt ist.
Und wie ist denn das denn bei deinen Gruppen? Weil ich habe, also wenn ich in meiner Beziehung über diese Themen spreche, merke ich immer so, einerseits neue Männlichkeit, fürsorglich sein, Gefühle zulassen, nicht alles regeln und fixen, bin ich ja, das möchte ich ja, das ist für mich als Mann immer neue entdecken und wichtig. Wie ist denn das in deiner Männergruppe? Also kommen da Leute hin und den Widerspruch sozusagen zwischen fürsorglich sein, auch gleichzeitig weiß man, das hat jetzt, man kommt eigentlich kaum in Spitzenpositionen oder Führungspositionen. Du hast einmal gesagt, Dominanz ist nicht der Weg, sondern oder Härte, sondern Kooperation. Gleichzeitig hat man immer das Gefühl, dann bleibt man irgendwie auf der Strecke. Also dass ich für mich als Mann dann das Gefühl habe, okay, ich bin ein bisschen in einem Widerspruch, welchen Weg soll ich da jetzt machen? Ist es in deiner Gruppe, in einer Männergruppe auch so? Wie läuft denn sowas ab? Also kommen da Männer zusammen und sagen, fragt sie euch, hey, wie geht's uns gerade?
Also dieser Widerspruch, den du angesprochen hast, damit kommen schon einige, um nicht zu sagen viele Teilnehmer in die Männergruppe. Also natürlich ist es ein Widerspruch, aber ich würde es oft sogar eher sehen als eine Art Orientierungslosigkeit. So im Sinne von dieses alte Männerbild, das will ich selber nicht mehr. Also vielleicht das Männerbild, was auch der eigene Vater vertreten hat oder die Generation drüber. Das will ich selber nicht mehr, das will die Gesellschaft nicht mehr wirklich von mir, das will vielleicht meine Partnerin nicht wirklich von mir, aber es ist noch unklar, was dieses neue Bild sein soll. Und ich gebe dir schon recht. Also was ich da gesagt habe, weniger Dominanz und mehr Kooperation, das halte ich für ganz, ganz wichtig in Partnerschaft. Ich glaube, wenn wir jetzt von der Corporate-Welt reden und vom Beruf und so, dann ist schon noch die Handlungsempfehlung an Männer, da dominant aufzutreten. Sonst, wie du es gesagt hast, kommt man nicht auf der Karriereleiter nach oben. So ist unser Wirtschaftssystem aufgebaut seit nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten. Zur Frage, wie so Männergruppen ablaufen. Es ist eine Jahresgruppe, das heißt, also jetzt die aktuelle Gruppe, die findet jetzt ihr Ende im September. Die nächste Gruppe mit den neuen Teilnehmern startet dann im Oktober und geht eben bis nächstes Jahr September. Es ist eine Gruppe, wo sich Männer zuvor mal an uns wenden. Wir lernen die dann kennen in einem unverbindlichen und kostenlosen, wir nennen das Orientierungsgespräch, um ein bisschen so zu erfragen, was sind die Themen und Anliegen. Die sind durchaus auch unterschiedlich und es ist aber unsere Aufgabe, also von Matthias und von mir, auch so eine Gruppe zusammenzustellen, die, ich sage jetzt mal, arbeitsfähig ist und wo auch das wichtigste Element, wo ein wertschätzender Austausch stattfinden kann. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nur, wir wollen die Gruppe nicht gleich schalten. Es haben auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sichtweisen auch bei uns Platz. Dann treffen wir uns immer dienstags 14-tägig für 3 Stunden von 18 bis 21 Uhr und wir starten den Abend mit einem Art Ritual und bitten die Teilnehmer 3 Fragen zu beantworten. Und die erste und wichtigste Frage ist, wie fühle ich mich? Also einerseits heute, beziehungsweise im Verlauf der vergangenen 14 Tage. Weil unsere Erfahrung ist, viele Männer fällt erstens schwer, über Gefühle zu sprechen. Ich glaube, ihr habt ja eh auch eine Folge dazu aufgenommen.
Genau.
Und vielen Männern fällt es schwer, über Gefühle zu sprechen. Beziehungsweise fehlt vielen Männern das Vokabular. Also die merken, es ist irgendetwas los in ihrem Innenleben, es beschäftigt sie was, aber sie können es nicht in die Worte gießen. Ich sage das salopp formuliert, ist es so ein bisschen vielleicht auch dann unser Auftrag, da ein bisschen Vokabeln zu lernen.
Ah, okay.
Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, ob es ein aktuelles Anliegen für heute Abend gibt. Und die dritte Frage, es ist so eine Art fortlaufende Hausübung, die auch der Matthias und ich machen, es ist die Bitte, die Medien zu beobachten, wer wann wie über Männlichkeit im weitesten Sinne berichtet und Medien jetzt nicht nur im Sinne von Zeitung oder TV-Nachrichten, sondern ganz breit gemeint. Also es kann eine Museumsausstellung sein, es kann ein Lied sein, ein Film, was auch immer, ein Theaterstück. manchmal einen ganz guten Punkt, von dem wir dann in das Thema starten des jeweiligen Abends.
Was mich noch beschäftigt oder interessiert, und da meine Frage an dich, der viel mit Männern zu tun hat, und du hast auch gesagt in dem Artikel, glaube ich, dass es wichtig ist, dass Männer, und das ist ja eure Männergruppe, so wie ich es verstehe, so eine Art Safe Space sind, wo man sich austauschen kann und mal über sich und sein Leben sozusagen zu reden. Und als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen so dran gedacht, ich habe einmal mit meiner Partnerin drüber geredet, über diese neue Männlichkeitsbilder und so, und habe gesagt, also ich bin schon der Meinung, wenn ich das auch von mir kenne, man muss den Männern helfen, ja, von diesen alten Strukturen, alten Rollenbildern weg, hin zu den neuen, und die muss man sozusagen irgendwie dorthin begleiten. Und ich habe dann mal einen Artikel gelesen auf Instagram, also kursiert in der Süddeutschen Zeitung, war ein Artikel über Väter, ja, und wie Väter halt diese neue Väter sein wollen, bemühen, Vaterschaft, und wie sie überfordert sind, ja, wie schwer sie damit tun. Und dann ist der Artikel ein bisschen kursiert auf Instagram und viele Kommentare waren, na bitte, genau, die Väter, die haben es eh so arm. Die Väter und die Männer, die ja eh profitieren sozusagen vom Patriarchat und von dem System, jetzt müssen wir uns um die auch noch kümmern und die begleiten. Und dass ich dann immer das Gefühl habe, ich kann dann nachvollziehen, warum sie Männer, und da geht es mir auch so, dann vielleicht schwer tun, zu sagen, also ich bin gerade überfordert mit der Situation oder ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da meine Gefühle ausdrücken könnte, weil ich das Gefühl habe, dann ist vielleicht gar nicht so der Raum da, weil das dann eh irgendwie so ein bisschen abgetan wird. Ja, du als Mann, du als Vater hast es eh so schwer. Ja.
Ja. Aber ich möchte halt schon dazu sagen, dass es halt schon auch darum geht, dass wir zwei zum Beispiel auch Väter sind, die ja doch dieses 50-50 mit dem Partner versuchen durchzuexerzieren, und das sind schon Gräbenkämpfe, aber irgendwie haben wir doch das Gefühl, dass es funktioniert, aber trotzdem landet man dann halt da, wo du jetzt davon sprichst.
Ja, schon, dass es funktioniert, aber das ist da eben eine Frage, die ich beinehme, dass man das Gefühl hat, also, dass man dann vielleicht sogar diesen Weg gar nicht geht, sondern sie zurückzieht, weil man das Gefühl hat, wie du gesagt hast, ich kann diese Sprache noch gar nicht, das Vokabular, und wie bei jeder neuen Sprache, ich lerne es, aber wenn ich dann regelmäßig irgendwie kriege, ja, aber das ist noch nicht gut genug oder es reicht vielleicht noch nicht, oder sozusagen du bist erst am Anfang, dass man dann aufgibt, auch diesen Weg zu gehen, und dafür vielleicht so Gruppen bei euch, wie du gesagt hast, Safe Space zumindest einmal eine erste Möglichkeit sind. Wie nimmst du das wahr, wenn du da mit deinen Männern so in der Runde sitzt?
Naja, Safe Space, glaube ich, habe ich eher so gedacht, dass es für Männer, viele Männer, und also auch ich persönlich in meiner Sozialisierung habe eins gelernt, wenn mich was beschäftigt, im Sinne von bedrückt, dann mache ich das entweder mit mir selber aus, aber wenn ich das nicht mit mir selber ausmache und wenn ich mir Unterstützung hole, dann gehe ich halt tendenziell zu Frauen. Und das beginnt ja schon, oder hat ja schon begonnen sozusagen, wenn wir jetzt von Mental Load und so sprechen und Aufteilung von Care-Arbeit, dann haben das ja bis vor kurzem, würde ich sagen, oder beziehungsweise tun es tendenziell jetzt immer noch mehr die Mütter, über zum Beispiel auch über Gefühle sprechen, wie es ihr auch in eurer Podcast-Episode mit dieser Studie vom Gesundheitsministerium oder Sozialministerium, glaube ich, war es, erwähnt habt. Das heißt, Männer haben gelernt, es ist eigentlich gefährlich, sich mit anderen Männern über ihr Innenleben auseinanderzusetzen, weil dann oft eines passiert, nämlich dann kommt ein blöder Spruch oder es kommt ein bisschen so ein blöder Spruch vielleicht, Weichei, stell dich nicht so an, was tust du deppert oder irgendwas anderes. Also das sind so Beschämungserfahrungen, die viele Männer gemacht haben. Und diese Erfahrung zu brechen, dass es okay ist, sogar gewünscht ist, vor und mit anderen Männern über sich selbst und das eigene Innenleben zu sprechen, das, glaube ich, ist die krasseste Intervention, wenn man so will, die in der Gruppe passiert. Und so habe ich den Safe Space verstanden.
So haben Stefan und ich uns ja auch kennengelernt, weil er der Erste am Spielplatz war, der mir nicht nur erzählt hat, wie super das alles ist, sondern er ist der Erste, der dann ganz, ganz direkt irgendwann mal einen Satz formuliert: Streit ihr auch so viel? Und das war irgendwie so wirklich, ich habe ihm so quasi gratuliert gleich dazu, wäre es der erste Mann, der zu mir als Mann kommt und nicht nur vom Voll super ausgeht. Also dieses Familienbild, das nach außen gewahrt wird, als Vater eben diese tolle Aufgabe, Vater zu sein und alles nur super und dann zu merken, ja, aber die Probleme ergeben sich trotzdem eben, weil Schlaflosigkeit, also ich nenne es jetzt mal auch die Elterndemenz, dass man halt nimmer topfit ist, sich nicht mehr an alles erinnern kann, Fehler ergeben sich, Streitpotenziale eröffnen sich.
Schön, dass der Stefan auch den Mut gehabt hat, das auszusprechen. Also das ist ja, glaube ich, passiert ja nicht so oft, ne?
Ja, ich sage, es war für mich so eine Premiere und so total ein Erleichterungsmoment. So, hey, einer, der jetzt drüber reden kann.
Ja, und eben ein Erleichterungsmoment, weil damit die Erfahrung gemacht wird, hey, hoppala, ich bin da mit dem Phänomen, das ich war, eben nicht allein.
Ja, deswegen haben wir eben diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Ich nehme an, bei dir tauchen jetzt trotzdem sehr viele Männer auf. Aber bei uns, wir haben jetzt ein bisschen so eine interne Studie, wer bei uns zuhört. Und es sind trotzdem eher die Frauen, die uns zuhören. Also ich habe bis jetzt vom Feedback, also man wirklich analysieren können wir es nicht, aber so das, was wir jetzt aus dem Feedback, das wir bekommen haben, hören uns trotzdem wieder nur die hauptsächlich Frauen zu. Und Männer war ich ganz überrascht, das Feedback, das ich bekommen habe, war von kinderlosen Vätern. Und da habe ich ganz schön geschaut eigentlich. Also da war ich überrascht.
Das ist so, wird, ne? Das kinderlose, kinderlose Väter hast du es genannt?
Na ja, siehst du den lustigen Versprecher? Das habe ich damals, als wir darüber gesprochen haben im Podcast, habe ich es versucht eben zu sagen, das sind keine kinderlosen Väter, das sind Männer ohne Kinder. Ja. Aber jetzt habe ich es bei dir eben, also und die Temperatur, mein Gehirn ist gegrillt. Und jetzt habe ich es wirklich so ausgesprochen, wie ich es eigentlich immer im Kopf gespeichert habe, aber eigentlich immer korrigiert habe, weil ich wusste, ob das stimmt nicht. Und jetzt hast du mich
aber
erwischt.
Ich finde eine total charmante Formulierung. Nicht gut, kinderloser Vater.
Aber diese Vaterrolle, also Vaterschaft, das interessiert mich jetzt nur, weil Benjamin, du bist ja auch Vater, sozusagen du, ja. Und du hast ja auch wahrscheinlich mit Männern zu tun, also mit Vätern auch zu tun. Also bei dir selber, bei deiner eigenen Erfahrung, seitdem du Vater bist, aber auch in deinen Männergruppen, was ändert sich denn da oder was für neue Themen sozusagen kommen hinzu, wenn Männer auch Väter werden oder was tut sie denn da bei denen?
Ich überlege gerade, ob man das so trennen kann oder ob meine Erfahrung auch die ist, die viele Männer und frischgebackenen Väter gemacht haben. Ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass man das vertrennen, dass ich das jetzt vertrennen muss. Ich glaube, der größte Punkt, also ich fange doch vielleicht doch mal persönlich für mich an und vielleicht über mich. Die größte Veränderung für mich ist schon die Frage, wie kann ich Familienleben und Selbstständigkeit, Geld verdienen, vereinbaren, so dass es sich ausgeht, ressourcentechnisch. Und mit ressourcentechnisch meine ich jetzt nicht nur Geld, aber auch, weil man hat einen Menschen mehr zu versorgen und gleichzeitig weniger Geld. Das ist irgendwie paradox. Aber auch ressourcentechnisch, wie viel Zeit und Energie, wie tue ich da herumjonglieren, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden. Spoiler, es werden nie gleichzeitig alle Bedürfnisse erfüllt. Das ist so der größte Spagat für mich. Und ich habe so den Eindruck, auch für viele Väter, die jetzt noch frisch gebackene Väter sozusagen.
Aber du als Therapeut hast ja den großen Vorteil, wie man immer annimmt von Therapeuten, du kannst ja das Ganze reflektieren und kennst dich gut mit diesen Sachen aus, was auf einen zukommt. Oder hat es dir dann auch beinhart erwischt, als Vater, wie schwierig das ist?
Teilweise. Ja, ich muss da mit einer Illusion oder mit so einer Seifenblasen-Illusion, glaube ich, die muss ich zerplatzen lassen. Therapeuten sind nicht und Therapeutinnen sind nicht, haben die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen, leider. Das hat mich schon auch ein bisschen erwischt. Also ich habe mich schon versucht, da gut vorzubereiten, auch mit vielen Leuten zu sprechen, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Und ich habe geglaubt, dass generell bin ich, glaube ich, in das ganze Thema Familiengründung, Schwangerschaft, Geburt und so weiter und so fort mit einer romantisierten Vorstellung reingegangen. Und ich glaube, meine Partnerin eher mit einer realistischen. Mhm. Ich glaube, dass es aber wichtig war, dass einer, in dem Fall halt ich, das romantisiert hat, weil es sonst ja, es hat auch ein bisschen Leichtigkeit vielleicht reingebracht. Trotzdem hat mich dann ein bisschen am Bob-Schatz mich schon gehabt, als die neue Realität mit Kind und so dann da war. Und ich merke schon, wie hast du es genannt, Elterndemenz, glaube ich, ja. Das merke ich schon auch, dass so merkt man viele Dinge nicht mehr ganz so gut, ich muss mir neue Strukturen zurechtbasteln, ich muss irgendwie mehr Dinge aufschreiben, in meiner Tätigkeit merke ich vor allem so unliebsame Tätigkeiten, Steuer und Buchhaltung und so, wird aufgeschoben, also noch mehr aufgeschoben als früher. Das ist ein bisschen Bob hat mich schon auch gehabt, auch wenn ich mich da vorbereitet habe. Und ich glaube, das ist aber auch eigentlich unvermeidbar, weil das ist wie, man kann schon schwimmen üben im Trockenen und wissen, wie die Bewegungsabläufe sind, aber wenn man dann einmal im Wasser ist, und wenn das Kind da ist, dann ist es halt auch, ja.
Dann gibt es Strömungen und das Wasser ist
Strömungen,
kalt, heiß.
Oder vielleicht ist es tiefer als gedacht und so, ne?
Ja, weil dieses Romantisieren, von dem du da redest, ich wurde nach der Geburt recht bald, also nach einem halben Jahr oder Jahr gefragt, ob die Vaterschaft jetzt so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe das für mich so definiert oder illustriert, dass ich sage, ja, es ist eigentlich alles so, wie ich es in meiner Fantasie vorgestellt habe. Nur in meiner Fantasie war halt kein Ton dabei.
Kein Ton dabei?
Da war kein Ton dabei, also die Lautstärke. Ja. Und ich glaube, dass das total, also in der Fantasie ist es einfach leise, idealist, also halt hübsch, die Bilder dazu mit dem Spazierengehen mitten in der Nacht und so. Aber dass da immer diese Geräuschkulissen eigentlich das sind, das, also eben dieses Aufwecken mitten in der Nacht von deinem Kind, das passiert ja nicht, weil das da ist immer mit Geräuschkulisse dabei, dieses Herumschreien. Oder ein anderer Satz, dass dann kommt ja das Gegenteil auch noch, wenn sie ein bisschen größer sind, so fürchte die Stille. Nicht, wenn es laut ist, weil wenn es still ist, ist irgendwo was am Start, was du denkst, das kann nicht gut sein. Also.
Ja, dann wird es gefährlich. Wenn es ganz ruhig ist, dann haben sie meistens was in der Reifen, was sie nicht haben sollen.
Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Benjamin, als Therapeut, weil also ich habe relativ lang gebraucht, bis ich das erste Mal zu einer Therapeutin gegangen bin und mir würde interessieren, wie das bei dir ist und meiner Gruppe, also ich habe das Gefühl, bei mir zumindest war es so, ich habe erst dann mir gewisse Sachen angeschaut, wenn ich eigentlich ziemlich
Hütte brennen
am Boden war oder also. Irgendwas am Beziehungsende oder irgendwelche anderen Sachen gegen die Wand gefahren und das hat relativ lang gedauert. Wie ist denn das bei dir und deiner Männerrunde, also diesen, du hast vorhin gesagt, das mutigen Schritt natürlich da mal über sich zu reden, über Gefühle, kommen die Männer dann in deine Runde, wenn irgendwas wirklich Grundlegendes in ihrem Leben passiert?
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, und das ist auch meine Erfahrung. Die meisten Männer kommen dann, wenn es schon recht finster im Leben ist. Und spannenderweise, ich glaube, also ich habe da jetzt keine Statistik, das ist jetzt aus dem Bauch heraus, aber ich würde sagen, 90% der Männer kommen nach einer Trennung. Also das Erleben von einer Trennung, und meistens ist es das Erleben einer Trennung, die nicht von den Männern ausgegangen ist, sondern von der Partnerin, ist oft so erschütternd, dass sie dann sich Unterstützung holen, im Sinne von auch Therapie. Zur Männergruppe ist es so, dass eigentlich, jetzt muss ich kurz überlegen, aber im Laufe der Jahre, es wird jetzt die 5. Jahresgruppe, ich glaube, es war noch kein Mann in der Gruppe, der nicht schon eine Therapievorerfahrung hat. Also alle waren schon mal in Einzeltherapie, aber noch keiner war in Gruppentherapie. Das heißt, der Leidensdruck ist bei den Teilnehmern, die in die Männergruppe kommen, nicht so hoch wie bei Klienten, die in die Einzeltherapie kommen. Die wollen sich wirklich, deswegen nennen wir es auch psychotherapeutisch begleitete Männergruppe und nicht Psychotherapiegruppe, weil es tatsächlich den Teilnehmern darum geht, sich mit anderen Männern auszutauschen. Der Leidensdruck da nicht so im Vordergrund, sondern das Interesse daran, mit anderen Männern tiefgründigere Gespräche zu führen. Und viele Männer kommen mit diesem Anliegen zu uns, weil sie sagen, ich habe zwar meine Freunde und ich habe meine Haberer und ich kann mich mit denen treffen und ich probiere auf einer persönlicheren Ebene mit denen anzudocken, aber es ist nicht möglich oder es ist erst möglich nach dem vierten Bier. Und die wollen das, also die Teilnehmer wollen das eben schaffen, ohne vier Bier intus zu haben. Und das ist das Kernanliegen von ganz vielen.
Na, ich hätte vielleicht noch eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen was schon vorher sich in meinem Kopf gestellt hat. Also du kannst aus deinen ganzen Referenzen, die du jetzt aus dem Beruf hast, nicht unmittelbar das in deine private Erfahrung so übersetzen. Also man weiß viel, also wie du gesagt hast, die Weisheit mit dem Löffel gefressen oder so irgendwie. Aber gleichzeitig muss man als Vater dann das Scheitern halt doch akzeptieren, weil es halt dazugehört.
Ja, beziehungsweise gleichzeitig, also ich würde mich schon als, ich weiß nicht, was das richtige Wording ist, sagen wir es halt mal so, neuer Mann oder so, moderner Mann oder fürsorglicher Mann oder was auch immer, beschreiben. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch so Vorstellungen in mir, weil die einfach so sozialisiert sind und weil ich damit aufgewachsen bin und weil das Vorstellungen sind, die auch in den Medien oder in Filmen und so immer wieder reproduziert werden. Also ich merke schon auch so Vorstellungen, uff, jetzt haben wir da ein Kind und meine Partnerin ist jetzt auch noch in Karenz und das ist Karenzgeld, das heißt ein Jahr, kommt jetzt kein Geld rein. Also irgendwie so diese Vorstellung, bin ich gefragt, auch als Mann, die Kohle heimzubringen. Ne? Und dann kommt man in den Widerspruch, weil wenn ich jetzt mehr arbeite, bin ich weniger zu Hause, entferne ich mich weniger von 50-50. Aber das ist irgendwie so die Realität, in der wir alle leben. Und da bringt theoretisches Wissen nicht unbedingt was.
Benjamin, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Wie du vielleicht weißt, die meisten Paare trennen sich oder viele Paare trennen sich, wenn die Kinder erst 2 Jahre alt sind. Deine Tochter ist, glaube ich, 1, das heißt, ein bisschen Zeit müsst ihr noch überbrücken, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute als Vater.
Ja, alles Gute.
Danke für die Einladung.
Bitte, und alles Gute in der roten Zone.
Ja, Florian, da müssen wir jetzt, glaube ich, ja gar nicht viel reflektieren und schlaumeierisch drüber reden. Das steht eh für sich, was der Benjamin erzählt hat.
Ja, ich würde das auch einmal so stehen lassen. Es war mal spannend, mit einem wissenschaftlich versierten Menschen darüber zu reden. Also
der gleichzeitig auch Vater ist und Psychotherapeut und eine Männergruppe hat und der, wie er sagt, trotzdem nicht davor gefeilt ist, die in die gleichen schwierigen Situationen und vielleicht fallen oder zu tappen wie wir.
Trotz Experte auch ein Vater, der glücklich scheitert.
Dabei belassen wir es heute. Ich muss jetzt eh schon langsam weg, weil ich treffe jetzt die Anja und wir haben heute wieder mal Paartherapie seit längerem und da bin ich schon gespannt, wie das so wird und da muss ich jetzt in 20 Minuten dort sein und danach muss ich noch einkaufen, weil wir gehen campen am Wochenende. Toni und Anja und ich und die Familie von Xaver, ihren besten Freund, wir gehen campen in der Wachau, bin ich schon gespannt.
Ihr freizeitgestressten Menschen mit Schrauben anziehen, dazwischen gestreut. Klingt noch ein Programm.
Ich glaube ja. Und vielleicht dann nach dem ganzen Programm noch einmal eine Paartherapie-Session einlegen, um das Ganze aufzuarbeiten. Schauen wir mal. Florian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hat mich gefreut. Bis bald.
Einen geschmolzenen, heißen Tag, lieber Stefan.
Vater Kater.